Wir liegen gut in der Zeit. Schauen wir, dass wir das weiter einhalten. Ich freue mich außerordentlich. Als Weitreisender ist der Stefan Krieger natürlich überall unterwegs, in Berlin, in Jerusalem, jetzt gerade in Wien. Und da haben wir ihn dann gleich geschnappt und eingeladen fürs Symposium und freuen uns sehr natürlich, dass er da sein kann. Wir sind auch alte Freunde und Kollaborateure, haben wir schon ein Buch gemeinsam herausgebracht, auch zu einem Thema, wo es darum ging, also Guy Debord und die situationistische internationale und die politische Dimension. Und ich vermute mal, es wird in eine ähnliche Richtung gehen oder ganz was anderes.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Dann Applaus für Stefan Krieger.
Vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung. Vielen Dank, dass ich der Einzige bin, der vorher Applaus bekommt. Schauen wir mal, wie sich das nachher dann weiter verhält. Ich habe mich sehr gefreut, dass Johannes Grenzfortner mich für dieses Symposium mit angefragt hat. Und ich habe gefragt, in welche Richtung das irgendwie gehen soll. Und die Antwort war eigentlich nur, na, was dich halt daran interessiert. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn das monochrom ist, eine Künstlergruppe, ist es gut, wenn das irgendwas mit Kunst zu tun hat. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass ich über diese drei Herren etwas reden möchte. Der ganze Vortrag, der Input heißt das eher, ich habe keine Ausgabe im Vortrag, sondern mir ein paar Notizen gemacht, über die ich einmal ein bisschen reden werde. Oscar Wilde trifft Theodor W. Adorno und Guy Debord und im Untertitel über Tabula Rasa, rettende Kritik und kategorische Imperative. Ich hoffe, es wird im Laufe der nächsten halben Stunde klar, was ich mit diesen Begriffen deutlich machen möchte. Und ich glaube, es wird möglich sein, dass ich zumindest an zwei meiner Vorredner anknüpfen kann. Zum einen an den Vortrag von Gerhard Kettler und zum anderen, was wir eben auch gehört haben, von Daniel Kuller. Das vielleicht gleich als Einstieg. Beim Vortrag von Gerhard habe ich mich selber sehr daran erinnert. Ich war mit meinen damaligen Freundinnen und Freundinnen meiner politischen Bezugsgruppe ebenfalls sehr regelmäßig an diesen Donnerstagsdemos beteiligt. Und woran ich mich allerdings sehr erinnert habe, wie ich diesen Vortrag gehört habe, war, dass es natürlich massive Streits gab. Ja, dass es ja nicht nur einfach so war, dass man sich einig war, dass man jetzt gegen diese neue Regierung mit Beteiligung der FPÖ demonstriert, sondern die inhaltliche Ausrichtung, die diese Kritik an der Regierung nehmen soll, die war heiß umstritten. Und es gab in dem erwähnten Widerstandsmund beispielsweise, in einem dieser zentralen E-Mail-Verteiler damals, heftige Debatten, gerade über den Antisemitismus, über die Bedeutung, die der Antisemitismus hat. Wir sind damals auf diese Demonstration von Beginn an mit einem Transparent gegangen, da stand drauf, Österreich-Denken heißt Auschwitz-Denken. Und das hat nicht nur viele Passanten sehr provoziert, sondern durchaus auch Leute in den Demonstrationen. Ja, die zum einen lieber über Sozialabbau reden wollten und vielleicht über Rassismus, aber nicht so gerne über den Antisemitismus. Die FPÖ in erster Linie, was in der KPÖ und vielen dieser trotzkistischen Gruppen, die ja durchaus eine maßgebliche Rolle gespielt haben in dieser Bewegung, sehr verbreitet war, die haben die FPÖ als Avantgarde des Neoliberalismus attackiert. Und wir haben versucht, viel verstärkter darüber zu reden, was bedeutet das, wenn so eine Partei in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft in die Regierung kommt, was hat das mit dem traditionellen Antisemitismus in dieser Gesellschaft zu tun und vielleicht auch mit dem neuen Antisemitismus. Und ich glaube, es ist dann auch kein Zufall, dass diese Bewegung mehr oder weniger im Jahr 2001, glaube ich, eingeschlafen ist, natürlich, weil sie es totgelaufen hat und so weiter und so fort, aber es gab schon noch was anderes. 2001 war das Jahr, wo international Sachen passiert sind, die maßgebliche Auswirkungen auf die europäische Linke, also auch auf die österreichische Linke hatten. Das war zum einen 9/11, die Anschläge, die von Teilen der Linken abgefeiert wurden als ein Ausdruck eines zu unterstützenden Antiimperialismus gegen den Welthegemon USA, wohingegen wir gesagt haben, das ist ein antisemitisches Massaker, ja, und die USA müssen darauf reagieren. Und es war die Zeit der zweiten Intifada in Israel, wo über 1000 Israelis von palästinensischen Selbstmordattentätern ermordet wurden. Und als wir damals dann versucht haben, in Wien eine Kundgebung, eine Solidaritätskundgebung für Israel zu organisieren, beziehungsweise für die Opfer dieser Selbstmordanschläge, gab es so gut wie keine einzige linke Gruppierung, die über Jahre hinweg gegen Schwarz-Blau demonstriert hat, die sich daran beteiligen wollte. Und wir haben diese Kundgebung dann zusammen mit der jüdischen Gemeinde gemacht. Und ich glaube, da sind Brüche aufgetreten innerhalb der Linken, die viel mit dem zu tun haben, worüber ich jetzt reden möchte. Warum habe ich diese drei Herren ausgewählt? Zum einen haben wir da drei unterschiedliche Vorstellungen von Kunst und Ästhetik und ihrer Bedeutung für sowas wie emanzipatorische Kritik, für radikale Gesellschaftskritik. Und zum anderen verbindet diese Leute etwas, nämlich, dass sie eine Art Gegenentwurf in ihrer jeweiligen Zeit gegen eine autoritäre, dogmatische Linke gesetzt haben. Diese autoritäre, dogmatische Linke war in der Regel hegemonial historisch, vor allem durch die Existenz der Sowjetunion und der ganzen Ostblockstaaten hat sich das sehr klar materialisiert, wer sozusagen leider historisch erfolgreich gewesen ist im 20. Jahrhundert innerhalb der radikalen Linken. Das waren eben nicht libertäre, anti-autoritäre, undogmatische Gruppierungen, sondern das war der extrem autoritäre Staatssozialismus. Und nicht nur in dem, sondern auch in vielen kleinen linken Gruppierungen gibt es dieses autoritäre Verständnis, was maßgeblich eine kollektive Vorstellung hat, nämlich kollektiv im Sinne von einem schlechten Kollektivismus, einen auf Gemeinschaftssinn gerichteten Kollektivismus. Und dagegen haben solche Leute in ihrer jeweiligen Konstellation, Oscar Wilde, Adorno, Guy Debord, Gegenkonzepte entwickelt. Die haben nämlich das Individuum in den Vordergrund gerückt. Es gibt eine Reihe von anderen Überschneidungen. Wir haben viel über Arbeit gehört. Alle drei haben sich über den Arbeitsfetischismus der traditionellen Linken lustig gemacht. Ja? Lustig gemacht, haben die scharf kritisiert. Also in vielen Teilen der Linken ist halt diese Parole, die Arbeit hoch, ja? In einer essentialisierten Form hegemonial geworden, wo man also plötzlich die Arbeit abfeiert, die Plackerei abfeiert. Obwohl, wenn man Karl Marx gelesen hätte, man hätte wissen können, dass es ihm eigentlich um eine Kritik an der Arbeit ging. Keineswegs nur der Lohnarbeit im Übrigen, aber das ganz maßgeblich. Es ging nicht darum, irgendwie die Arbeit, der Arbeiterklasse zu ihrem Recht zu verhelfen, sondern perspektivisch die Arbeiterklasse abzuschaffen. Es ging nicht darum, die Ehre des Arbeitsmannes zu verteidigen, sondern es ging darum, aufzuzeigen, dass Arbeit eine grauenhafte Mühsal ist, eine Schinderei, die man eigentlich überwinden muss. Und genau dagegen haben all diese drei Leute sich gewendet. Es gibt von Oscar Wilde das leider viel zu unbekannte und sehr empfehlenswerte Büchlein Der Sozialismus und die Seele des Menschen, ja, ein Essay, in dem er sich unter anderem genau über diese arbeitsfetischistische Linke lustig macht und erklärt, dass Muße und nicht Arbeit das Ziel des Menschen sein müsste. Ja, er sagt, es wird viel Unsinn über die angebliche Würde der körperlichen Arbeit geschrieben und er setzt dagegen also eine Befreiung von der Arbeit durch den Einsatz von Maschinerie, durch die Entfaltung von Produktivkräften und Technologie. Von Adorno gibt es in seiner Aphorismensammlung Minima Moralia, die quasi so eine schlagwortartige Zusammenfassung seiner ganzen Philosophie und Gesellschaftstheorie in gewisser Weise ist, einen sehr schönen Aphorismus sur l'eau, also auf dem Wasser, wo er sich über die traditionelle Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung insofern lustig macht und sagt, ja, die feiern am jedem 1. Mai die Arbeit ab. In Wirklichkeit würde es doch aber darum gehen, sich gegen die, wie er das nennt, pausbäckige Schaffen zu stellen. Und seine Vorstellung von einem befreiten Zustand ist halt nicht ein Arbeiter- und Bauernstaat, wie sich die DDR tatsächlich ja selber genannt hat und da wahnsinnig stolz drauf war, sondern friedlich auf dem Wasser liegen und in den Himmel schauen. Ja? Und Guy Debord ist der zentrale Denker der sogenannten situationistischen Internationale gewesen. Johannes hat es gerade erwähnt, zusammen mit Herrn Günter Friesinger und Johannes habe ich vor, ich glaube 2006, haben wir ein Buch herausgegeben über Guy Debord und die situationistische Internationale. Und diese situationistische Internationale hat meiner Meinung nach neben der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, für die Adorno steht, eine der avanciertesten Formen von Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert formuliert. Und die ist klar auch arbeitskritisch. Also von denen stammt, ob sie von ihnen stammt oder ob sie von ihnen aufgenommen wurde, sie wurde auf jeden Fall popularisiert von ihnen, die Parole ne travaille jamais, arbeitet niemals. Ja? Das war eine Parole, die in Frankreich, in Paris vor allem 1968 folgende, weit verbreitet war. Die parteikommunistischen, ordnungsapologetischen Linken haben gleich gesagt, ja, das sind irgendwelche kleinbürgerlichen Arbeitsverweigerer, also unsere gestandenen Proletarier haben das sicher nicht dahin geschrieben. Das war aber Quatsch. Also das kam vor allem aus den subproletarischen Milieus, gab es genau diese Verweigerungshaltung, die ausgehend von einer sehr allgemeinen, sehr radikalen Gesellschaftskritik aus formuliert wurde. Aber man kann anhand von diesen drei Leuten auch gewisse Grundprobleme von Gesellschaftskritik und damit also auch von politischem Widerstand aufzeigen, auf die ich eigentlich hinaus will. Und da geht es um diese kategorischen Imperative. Und ich hoffe, es wird bei meinen weiteren recht stichwortartigen Ausführungen klar, womit ich darauf hinaus will. Wenn ich von kategorischen Imperativen rede, die meisten denken, wenn sie kategorischen Imperativ hören, Kant, hat man irgendwie in der Schule schon mal gehört, um den geht es nicht, sondern es geht um den kategorischen Imperativ von Karl Marx einerseits und von Adorno andererseits. Marx hat schon als sehr junger Mann einen, wie ich finde, sehr, sehr, sehr wichtigen und auch heute noch gültigen kategorischen Imperativ formuliert, 1843, 44 erscheint seine Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, auch in vielen anderen Hinsichten ein sehr lesenswerter Text mit einer radikalen Religionskritik. Da stehen so schöne Sätze drin wie Krieg in deutschen Zuständen. Es wird die Rolle des Proletariats als Träger der Emanzipation begründet, also in vieler Hinsicht ein sehr wichtiges Buch. Und es findet sich dort dieser kategorische Imperativ, nämlich, dass es darum geht, wie Marx schreibt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ja? In etwas modernere Sprache übersetzt, kann man sagen, es geht darum, alle Verhältnisse abzuschaffen, in denen Menschen ausgebeutet und beherrscht werden. So. Ich denke, dieser kategorische Imperativ hat natürlich Gültigkeit. Es resultieren daraus Dinge, wie Daniel Kuller sie zum Beispiel gerade angerissen hat, dass es um so etwas wie eine gesellschaftliche Verfügung über Produktionsmittel geht. Wie Oscar Wilde sehr schön schreibt, nicht weil man den Reichtum hasst und auch nicht weil man die Reichen hasst, sondern zum Wohle auch der Reichen muss man die private Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel abschaffen. Auf genau diesen kategorischen Imperativ bezieht sich auch Oscar Wilde in seinem Büchlein. Er schreibt dort, das eigentliche Ziel ist der Versuch und Aufbau der Gesellschaft auf einer Grundlage, die die Armut unmöglich macht. Das ist also ein stark antireformistischer Zug, wo er sagt, es geht nicht darum, die Armut anders zu verteilen, das Elend besser zu verteilen oder den Leuten, denen es besonders schlecht geht, was die klassische sozialdemokratische Vorstellung ist, ein wenig Almosen zukommen zu lassen, sondern es geht um eine so grundlegende gesellschaftliche Veränderung, die es verunmöglicht, dass diese Form von Armut überhaupt existieren kann. Was in dieser Konzeption aber, wie gesagt, gegen den linken Mainstream sich richtet, ist eine sowohl individualistische als auch ästhetische Begründung für diesen Sozialismus. Also ich würde sagen, dieses Büchlein von Oscar Wilde ist tatsächlich die Begründung eines individualistischen, ästhetischen Sozialismus. Er richtet sich gegen jede Form von autoritärem Sozialismus. Ich lese da jetzt nicht die einzelnen Zitate vor. Ich empfehle das jedem selber mal kurz durchzulesen. Das hat man an einem Nachmittag schnell durchgelesen. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass er sagt, dass das Ziel des Sozialismus schlicht und einfach das sein kann, dem Individualismus zu seinem Recht zu verhelfen. Und weiter sagt er, dass die Kunst die intensivste Art des Individualismus ist, die die Welt heute kennt. Und wenn er dann im Einzelnen beschreibt, wie er glaubt, wie eine Persönlichkeit in so einem individualistisch-ästhetisch begründeten Sozialismus aussehen würde, dann schreibt er die ganze Zeit über Schönheit. Ja, sagt, die Dinge sollen schön sein. Ja? Und das ist eigentlich das eigentliche Ziel, worauf diese ganze emanzipatorische Anstrengung abzielen soll. Und das ist, wie gesagt, grundverschieden von dem, was sich leider in der Mainstream-Linken, vor allem in der marxistischen und dann erst recht in der marxistisch-leninistischen Linken, durchsetzen konnte. Wir haben ja also einen ästhetisch begründeten individualistischen Sozialismus. Was Adorno dann macht, also Oscar Wilde Ende des 19. Jahrhunderts, was Adorno macht und eigentlich mit ihm die ganze kritische Theorie, die ganze Frankfurter Schule, im Gegensatz zur traditionellen Linken, die nach der Erfahrung des 20. Jahrhunderts einfach weiter so tut, als hätten wir noch die 1920er Jahre, reflektieren Adorno, reflektieren Leute wie Max Horkheimer, die historische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, nämlich vor allem den Nationalsozialismus und Auschwitz, für emanzipative, radikale Gesellschaftskritik. Das führt erstens zu einem anderen Begriff von Kunst, der dort propagiert, kann man bei Adorno schlecht sagen, der dort versucht wird, stark zu machen. Adorno sagt, dass die Kunst, wenn sie denn gelingt, ein Statthalter, eine Statthalterin für die Befreiung sein kann. Und da stellt sich ja die Frage, warum ist eine Statthalterin für die Befreiung notwendig? Weil die Befreiung eben nicht eingetreten ist. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit von Oscar Wilde oder auch von Karl Marx, konnte diese Vorstellung, dass gerade die leidende Klasse, also das Proletariat letzten Endes, die historische Möglichkeit ergreift und wirklich einen befreiten Zustand herbeiführt, also wirklich alle Verhältnisse umschmeißt, in denen der Mensch ein erniedrigtes, verlassenes, geknechtetes, verächtliches Wesen ist, also wirklich Ausbeutung und Herrschaft grundlegend abschafft, das konnte als nicht weiter zu begründende Annahme in die eigene Theorie eingehen. Die historische Entwicklung zeigt aber genau das Gegenteil. Statt allgemeiner Emanzipation gibt es Faschismus, Stalinismus und Nationalsozialismus. Statt dass das Weltproletariat sozusagen die historische Chance ergreift, dass durch die unglaubliche Entfaltung der Produktivkräfte, die ja überhaupt erst durch das Kapitalverhältnis ausgelöst wurde, nutzt, um wirklich Ausbeutung und Herrschaft abzuschaffen, kommt die unglaubliche Verhärtung von Herrschaft und der Umschlag von der modernen bürgerlichen Rationalität, von dieser instrumentellen Vernunft in Massenmord, in intendierter Vernichtung von Menschen. Und diesen Umschlagspunkt versucht Adorno dann in seiner kritischen Theorie für emanzipatorische Gesellschaftskritik zu reflektieren. Und das, würde ich sagen, hat große Teile der Linken nie interessiert. Und deswegen konnte es im Jahr 2001, 2002 folgende genau zu diesen krassen Brüchen kommen. Adorno formuliert nämlich in Reflexion auf den Nationalsozialismus einen, wie er es selber nennt, neuen kategorischen Imperativ. Ja, also zunächst haben er und Horkheimer die Kritik des Antisemitismus sehr stark gemacht in ihrer Dialektik der Aufklärung, die vorhin auch schon erwähnt wurde. Da gibt es einen ganz wichtigen Teil, der heißt Elemente des Antisemitismus, wo also der Zusammenhang des modernen Antisemitismus mit der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft beschrieben wird. Da ist Antisemitismus nicht irgendwie eine Spezialdisziplin, wo man halt den Judenhass untersucht, sondern dort wird Antisemitismuskritik als Kritik an der modernen Gesellschaft betrieben. Ja, da geht es also um alles und nicht um irgendeine Spezialdisziplin des Rassismus. Und davon ausgehend formuliert er in seinem Spätwerk, in der negativen Dialektik, könnte man sagen, das philosophische Hauptwerk von ihm, einen neuen kategorischen Imperativ. Er schreibt dort, Hitler, und das ist eine der wenigen Stellen, wo ich glaube, dass man Adorno kritisieren bzw. korrigieren müsste, weil genau genommen müsste man sagen, die deutsch-österreichische Volksgemeinschaft, weil es war bekanntlich nicht Hitler alleine. Also korrigieren wir es still und heimlich. Die deutsch-österreichische Volksgesellschaft hat, so Adorno weiter, den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, nämlich alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches noch einmal sich wiederhole. Und da steckt ziemlich viel drin in diesem neuen kategorischen Imperativ. Zum einen bezieht er sich unmittelbar auf den Marxischen kategorischen Imperativ, was die liberalen Freunde dieses adornischen kategorischen Imperativs gerne beiseite lassen und vergessen. Also der wird mittlerweile oft in so Sonntagsreden zur, weiß nicht, Auschwitzbefreiung, 9. November im Deutschen Bundestag zitiert. Ja? Und die lassen immer die Passage weg im Stande der Unfreiheit. Weil im Stande der Unfreiheit bedeutet, dass die Menschen immer noch geknechtete, verlassene, verächtliche, also beherrschte und ausgebeutete Wesen sind. Also der marxische kategorische Imperativ ist eben nicht erfüllt worden und stattdessen gab es Auschwitz und darauf bezieht sich dieser kategorische Imperativ im Stande der Unfreiheit, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches noch einmal sei, noch einmal sich wiederhole. Wenn man das ernst nimmt, dann zwingt das dazu, zu sagen, wir leben in einer schlechten Gesellschaft, nämlich die auf Ausbeutung und Herrschaft basiert, aber wo alles schlecht ist, ist es wichtig, das Schlimmste zu kennen. Das heißt, man ist gezwungen, durch die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, durch die Erfahrung des Nationalsozialismus und in gewisser Weise auch durch die Erfahrung des Faschismus und auch des Stalinismus, aber zentral durch die Erfahrung des Nationalsozialismus, man ist gezwungen, Teile des schlechten Bestehenden zu verteidigen, um den Umschlag ins Schlimmste zu verhindern. Um es konkreter zu machen, wenn man das ernst nimmt, heißt das auch für eine radikale Linke, die Herrschaft und Ausbeutung fundamental kritisiert, in Frage stellt, abschaffen will, überwinden will, ist es zwingend notwendig, Teile des Bestehenden zu verteidigen. Am deutlichsten hat das wahrscheinlich in einer Sentenz gar nicht Adorno, sondern Horkheimer einmal ausgedrückt, Max Horkheimer, mit dem er zusammen die Dialektik der Aufklärung geschrieben hat. Er sagt an einer Stelle, revolutionär sein heißt heute konservativ sein. Und damit wollte er niemanden auffordern, in die junge ÖVP einzutreten, ja, sondern er wollte deutlich machen, dass konservativ im wahrsten Sinne des Wortes ja bedeutet, das Bestehende zu erhalten. Und er meint damit jene minimalen Freiheiten, die eben die bürgerliche, moderne, kapitalistische Gesellschaft sehr wohl zur Verfügung stellt, dass es die gilt zu verteidigen, bevor das schlechte Bestehende in die Barbarei ins Schlimmste umkippt. Und das Schlimmste, damit ist immer sowas wie die nationalsozialistische Barbarei gemeint gewesen. Und deswegen ist das eine, wie ich das im Untertitel genannt habe, eine rettende Kritik. Ja, die Kritik wird überhaupt nicht aufgegeben. Also es gibt ja einige Leute, die sehen Leute wie Adorno und Horkheimer als so Philosophen und Denker der Versöhnung mit dem Bestehenden. Völliges Missverständnis, würde ich sagen. Die beharren weiterhin darauf, dass genau dieser marxische kategorische Imperativ völlig richtig ist. Aber sie sagen, die Befreiung hat nicht stattgefunden. Wir müssen das Bestehende partiell verteidigen. Und wir müssen aber gleichzeitig den Gedanken an die Befreiung aufrechterhalten. Und das geht unter anderem, um da wieder darauf zurückzukommen, durch Kunst. Das heißt, für jemanden wie Adorno waren die avanciertesten Kunstwerke, in der Literatur hat er Samuel Beckett da genannt, in der Musik, was für ihn besonders wichtig war, war selber auch Komponist, die Zwölftonmusik von Schönberg und von Alban Berg, der auch sein Kompositionslehrer war. Das waren für ihn ästhetische Ausdrucksformen, die den Gedanken an die Möglichkeit der allgemeinmenschlichen Emanzipation festhalten, in quasi kontrarevolutionären Zeiten, also in Zeiten, wo dieser Schritt hin zu dieser allgemeinen Emanzipation schlicht und einfach objektiv verstellt ist. Letzteres, dass dieser Weg, dass dieser Schritt zur allgemeinen Emanzipation verstellt sei, haben diese Leute um Guy Debord in Abrede gestellt. Die haben gesagt, stimmt gar nicht. Ja? Die haben gesagt, wir machen jetzt Revolution. Die haben den Mai 1968 in Paris mit vorbereitet. Ja? Also die Situationistische Internationale hat kurz vor dem Pariser Mai 68 eine ganz wichtige Broschüre rausgebracht, die in Massenauflagen nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt verbreitet wurden, über das Elend im studentischen Milieu, ein sehr schöner Titel, mit einem endlos langen Untertitel, wo sie sich so über so Untertitel von akademischen Arbeiten lustig machen. Die haben einfach, also Freunde von denen haben einfach die Asta heißt das nicht in Frankreich, also die Wahlen zum Studierendenparlament in Straßburg gewonnen und haben plötzlich wahnsinnig viel Geld, weil man da halt so ein Budget kriegt, hatten aber überhaupt keine Lust, irgendwie da als Nachwuchspolitiker zu spielen, was so Studentenvertreter normalerweise ja machen. Und haben mal ihren Freunden in Paris angerufen, habt ihr eine Idee, was wir mit dem Geld machen können? Die so, ja, wir könnten ja mal so eine Broschüre schreiben und die in Massenauflage verbreiten. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dann der Pariser Mai 68 stattgefunden hat, in dem diese Leute, auch Debord selber, eine ganz maßgebliche Rolle gespielt haben, wo sie sich ganz stark und dezidiert gegen den Einfluss der autoritären, dogmatischen, kommunistischen, parteikommunistischen Linken gerichtet haben, recht erfolgreich bei den Kämpfen in der Sorbonne zeitweise. Aber was bei diesen Leuten auffällt, was in der Gesellschaft des Spektakels, das Hauptwerk von Debord, was Daniel Kuller vorhin schon erwähnt hat, auffällt, ist eine unglaubliche Diskrepanz. Einerseits sagen sie, um diese Revolution noch Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir die Niederlagen der Arbeiterbewegung gründlich, grausam gründlich, sagen sie an einer Stelle, studieren, ja, und da die Konsequenzen draus ziehen. Und das haben sie gemacht. Sie studieren die Geschichte der Pariser Kommune, die letzten Endes im Kugelhagel zusammengeschossen wurde. Sie studieren den Spanischen Bürgerkrieg. Sie studieren die diversen Kommunen und Räte, die es in den 19er Folgejahren in Europa an vielen Stellen gegeben hat. Aber der Nationalsozialismus und Auschwitz kommt überhaupt nicht vor, wird mit keinem Wort erwähnt. Und das ist doch aber die schlimmste und grauenhafteste Niederlage, die die emanzipatorische Bewegung eigentlich jemals erlitten hat. Dass sie nicht in der Lage war, dieses Umschlagen von ohnehin grauenhafter Herrschaft in die industrielle Menschenvernichtung zu verhindern, einzuschreiten. Dass sich polemischer formuliert, gerade das deutsche und österreichische Proletariat selbst dann nicht zur Revolution genötigt sah, als genau das anstand. Ja, ein Vernichtungskrieg mit über 22 Millionen ermordeten Menschen der Sowjetunion und der systematischen Ermordung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen. Und aus diesem nicht damit beschäftigen wollen, was in gar nicht wenigen Teilen auch der Bewegung gegen Schwarz-Blau tatsächlich leider anzutreffen war, ja, die Weigerung, sich mit den Konsequenzen des Nationalsozialismus für die eigene Kritik auseinanderzusetzen, das führt dann natürlich auch, wenn man sich diese beiden anguckt, Adorno einerseits, Debord andererseits, die kritische Theorie einerseits, die Situationisten andererseits, zu sehr unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Und ein Beispiel, weil das erfahrungsgemäß für die Diskussion am meisten Diskussionsstoff gibt, ist das Verhalten gegenüber Israel. Die kritische Theorie, Adorno und Horkheimer, haben genau aus dieser Überlegung, dass es darum geht, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich noch einmal wiederhole, die Konsequenz gezogen, dass sie sich auch öffentlich solidarisch mit Israel, mit dem jüdischen Staat, erklärt haben. Das war nicht ein Riesenthema für sie, die haben ja nicht viel darüber geschrieben, aber wenn sie was dazu gesagt haben, haben sie sich bei aller Kritik, die sie an gewissen Erscheinungsformen israelischer Politik hatten, die sie auch geäußert haben, Marcuse vor allem, haben sich trotzdem alle ganz dezidiert solidarisch quasi mit der zionistischen Grundintention erklärt, die da sagt, als Reaktion auf den grassierenden Antisemitismus, vor allem als Reaktion auf die unglaubliche historische Niederlage und die Menschenvernichtung in Auschwitz, braucht es einen starken jüdischen Staat, der in der Lage ist, sich selbst gegen Antisemitismus zu verteidigen, ohne dass man irgendjemanden noch fragen muss oder sich auf irgendjemanden verlassen muss. Die Situationistische Internationale betreibt eben keine rettende Kritik, sondern, deswegen ist dieser Begriff auch im Untertitel des Vortrags, die machen Tabula Rasa. Und deswegen sehen die auch die Kunst nicht an als eine Möglichkeit, den Gedanken der Befreiung aufrechtzuerhalten, obwohl es am Anfang eine Gruppe von Künstlern war, die die SI gegründet haben. Aber die werden dann nach und nach alle rausgeschmissen. Da wird dann irgendwann gesagt, willst du weiter Künstler sein, dann verpiss dich. So, ja. Also die ganze Geschichte der SI ist eine Geschichte von Ausschlüssen, die sich dann aufgelöst haben. In den 70ern hatten sie noch genau zwei Mitglieder, nämlich Guy Debord und Sanguinetti, den Italiener. Ich glaube, in Ischia waren über 90 Leute im Laufe von ungefähr 20 Jahren dort vertreten, wurden alle rausgeschmissen. Sie wollen die Kunst abschaffen. Ja? Das ist die klare Ansage ab einem gewissen Punkt, dass sie sagen, so Kunst, wer braucht Kunst? Wir machen jetzt Weltrevolution. Ja? Kunst ist quasi kontrarevolutionär. Wer doch daran festhält, Künstler zu sein, verrät eigentlich die allgemeine Emanzipation. Und politisch resultiert daraus eine radikale Ablehnung von Israel. Ja? Und das ist merkwürdig bei denen, weil sie in einem anderen Punkt, den ich als letzten noch ansprechen möchte, sehr weit gehen, gerade wenn man sich die heutige Linke anguckt. Nämlich, einerseits sind sie gegen Israel und gegen den Zionismus und schreiben fürchterliche Sachen darüber und loben beispielsweise, da müssen wir jetzt ins historische Detail gehen, können wir aber in der Diskussion ja vielleicht machen, sie loben beispielsweise den arabischen Aufstand von 1936 bis 1939. Das war schlicht und einfach ein Massaker an Juden und Jüdinnen in Palästina, was mit Unterstützung der Nazis passiert ist. Ja, unter Führung des Großmufti von Jerusalem, der schlicht und einfach ein nationalsozialistischer Vernichtungsantisemit war, muss man ohne jede Übertreibung und Polemik so formulieren. Diesen Aufstand loben sie, ja, und sagen, leider ist er letzten Endes gescheitert. So. Man könnte sagen, gut, vielleicht hat das mit historischem Unwissen zu tun oder so, aber das sind die Konsequenzen, die aus diesem Tabula rasa machen wollen, aus dieser Weigerung, die historische Erfahrung von Auschwitz auch nur irgendwie fürs eigene Kategoriengebäude ernst zu nehmen, was daraus resultiert. In einem anderen Punkt aber, finde ich, sollte man heute sehr hellhörig werden, wenn man deren Schriften liest, weil es sich maßgeblich unterscheidet von dem, was man in großen Teilen der heutigen Linken hat. Und ich denke, es geht immer darum, sich mal wieder zu fragen, dieser kategorische Imperativ von Adorno, was heißt der eigentlich konkret in einer jeweils historischen Konstellation? Also was heißt es heute, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich nicht wiederhole? Und was Sie von Anfang an machen, ist eine scharfe, gnadenlose Kritik am Islam. Zu einer Zeit, wie das eigentlich noch überhaupt kein so großes Thema in der Weltöffentlichkeit ist, so wie heute, ja, wo jeder Trottel irgendwas glaubt, zum Islam und zum Islamismus sagen zu können, ohne sich auch eine Sekunde mit dem Gegenstand beschäftigt zu haben. Die haben sich mit diesem Gegenstand beschäftigt. Und das kam daher, dass die sich mit politischen und Klassenkämpfen auf der ganzen Welt sehr intensiv beschäftigt haben. Die waren sehr gut informiert. Ja? Kein Internet, kein gar nichts, das war oft schwierig, aber die haben Kontakt aufgenommen zu allen möglichen revolutionären Gruppen, die sich irgendwo auf der Welt artikuliert haben, haben darüber geschrieben in der Revue Situationist International, eine sehr modern aufgemachte, designmäßig tolle Zeitschrift. Und sie berichten über diese Kämpfe, ja, Klassenkämpfe auf den Philippinen und so etwas. Ja, die wussten wirklich viel. Und das hat dazu geführt, dass sie sich auch mit Bewegungen zum Beispiel in Nordafrika beschäftigt haben, maßgeblich in Algerien, was sowieso naheliegend war, als aus Frankreich kommen da. Aber das war eben nicht nur da, sondern sie haben sich mit allen möglichen Ländern beschäftigt. In Bezug auf Algerien warnen sie ganz früh vor der zunehmenden Einflussnahme des Islams. Und zwar, ich sage das absichtlich so, nicht nur des Islamismus, sondern auch des orthodox-konservativen Mainstream-Islams. In einer Eindeutigkeit, die man heute so in der Linken einfach nicht mehr finden würde. Das geht so weit, dass sie, das ist ein bekannter Text von ihm, zwei bekannte Texte, einer heißt Zwei lokale Kriege, da beschäftigen sie sich mit dem Vietnamkrieg einerseits und dem Sechstagekrieg von 1967 in Israel, Palästina und den umliegenden Ländern andererseits. Und der andere ist Grußadresse an die Revolutionäre in Algerien. Und der letzte Text endet mit einem Zitat, das ich nicht als Empfehlung hier aussprechen möchte, aber womit ich illustrieren will, mit was für einer Selbstverständlichkeit Kommunisten damals noch geredet haben. Das endet mit einer Grußadresse an die Revolutionäre in Bagdad, die in den Straßen Bagdads den Koran verbrannt haben. Ja? Also nochmal, das zitiere ich nicht als Empfehlung, man soll nämlich gar keine Bücher verbrennen. Aber das zeigt, mit was für einer Eindeutigkeit sie den Islam als eine konterrevolutionäre Ideologie, eine konterrevolutionäre Religion gesehen haben, die in Algerien zum Beispiel schlicht und einfach die Revolution ruiniert. Ja, das war ja ein Prozess, der am Anfang waren deutlich säkularere Leute dort quasi am Ruder und haben das dominiert. Und das wurde durch die keineswegs islamistischen, sondern orthodox-konservativen Mehrheits-Islam-Leute, oder schlicht und einfach wurden diese linken, säkular orientierten, eben sich tatsächlich auch als Kommunisten begreifenden Leute, schlicht und einfach zurückgedrängt und davor haben die in aller Deutlichkeit gewarnt. Nachdem es erfahrungsgemäß spätestens an der Stelle schon sehr viel Diskussionsbedarf gibt, würde ich das vielleicht nur dahingehend zusammenfassen, auch für den Kollegen Auinger, der gerade eingetroffen ist, dann weiß er auch gleich, worüber wir streiten können. Wenn man diesen kategorischen Imperativ von Adorno heute ernst nimmt, also wenn man sich überlegt, was heißt das eigentlich in der heutigen Welt, alles Denken und Handeln so im Stande der Unfreiheit, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nicht Ähnliches sich wiederhole, dann bedeutet das einerseits eine klare Solidarisierung mit dem jüdischen Staat als eine Selbstverteidigungsmaßnahme gegen den Antisemitismus. Und ganz konkret und aktuell würde sowas zum Beispiel heißen, eins der antisemitischsten und gefährlichsten Regime zu bekämpfen, nämlich das iranische. Es wird keiner geglaubt haben, dass ich kein Wort zum Iran heute sage. Wer das genauer wissen will, nachdem ich das nicht ausführen kann, jetzt kommt der Werbeblock, es gibt da auch einen vergünstigt zu erwerbenden Sammelband, nicht für 5 Euro wie die anderen Bücher, aber für 20 statt 25. Warum ich aber damit ende und warum ich darauf so herumreite, liegt, denke ich, das ist kein Spleen von mir, das ist keine persönliche Marotte von mir, sondern ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Die Linke muss sich fragen, sowohl der linke als auch der liberale Antifaschismus, um vielleicht nochmal auf die vorherigen Vorträge auch einzugehen, muss sich heute fragen, um das zugespitzt zu formulieren, warum ist es so, dass Tausende aus sehr guten Gründen zum Beispiel gegen den WKR-Ball demonstrieren? Das ist ein Vernetzungstreffen für die europäischen Rechtsradikalen. Es gibt sehr gute Gründe, dagegen zu demonstrieren. Ich tue das, wenn ich mal in Wien bin, auch. Warum sind dort Tausende und gleichzeitig nur eine Handvoll, wenn Vertreter des iranischen antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes in Wien mit allen Ehren empfangen werden? Warum ist es so, dass in Berlin aus sehr guten Gründen Zehntausende gegen die AfD demonstrieren, aber nicht mal ein paar hundert, wenn in Berlin eine Vorfeldorganisation der Hamas Massenveranstaltungen durchführt? Warum ist es so, dass es gegen die FPÖ zumindest die Chance gibt, dass sich sowas wie die Donnerstagsdemos oder andere Protestformen unter großer Beteiligung wieder etablieren? Und nochmal, auch dafür gibt es sehr gute Gründe und ich bin gern dabei. Aber ich frage mich dann eben schon, warum als Hassan Rouhani, der Präsident des iranischen antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes, das Israel offen mit der Vernichtung droht, in Wien mit allen Ehren genau von dieser Regierung auch noch empfangen wird, stehe ich da mit 3 oder 4 Freunden von mir allein auf der Demonstration? Das ist die Frage, über die ich gerne diskutieren würde, aber gerne auch über all die anderen Punkte, die ich vorher einleitend, um genau zu diesem Punkt zu kommen, kurz angerissen habe. Vielen herzlichen Dank.
Na, los geht's mit der Diskussion, würde ich sagen, oder?
Bitte.
Ich sehe keine geifenden Hände. Komisch. Wer mag?
Ich freue mich, wenn Sie und ihr das alle so seht wie ich.
Das würde mich ja sehr wundern.
Ja, hallo, danke erstmal. Ich hätte eine Frage nochmal zurückkommend auf Zitat von Horkheimer, das du gebracht hast. Also, wer revolutionär sein will, muss konservativ sein. Wie ordnest du das ein, dass radikale Linke in Deutschland zumindest offene Sympathien durchaus zeigen, momentan Parteien im Deutschen Bundestag heutzutage, da gab es ja jüngst sozusagen Auseinandersetzungen, die sich doch als Vertreter der Ideologiekritik oder der kritischen Theorie verstehen, also konkret Bahamas. ja, so.
Ich wundere mich. Ja. Vielleicht kann ich das so kurz beantworten. Nein, ich kann gerne noch mehr dazu sagen. Wir haben eine ziemlich fatale Situation, auch in Deutschland. Das gilt aber für Österreich fast genauso. Es ist tatsächlich so, dass, wenn man sich die Parteien im Deutschen Bundestag anguckt, wenn man sich überlegt, wer äußert sich da in einer richtigen, notwendigen und deutlichen Weise, nicht nur gegen den politischen Islamismus, sondern auch durchaus gegen die Menschenfeindlichkeit des orthodox-konservativen Mehrheitsislams, wer macht das am deutlichsten, dann sind das in der Regel Vertreter der AfD. Also einer Partei, deren Vorsitzender sagt, er will auf Soldaten beider Weltkriege stolz sein, der also öffentlich erklärt, dass er stolz auf die Vernichtungskrieger der Wehrmacht ist. Das ist die Situation. Aufgrund letzterem, also weil das nun mal so ist, dass der Vorsitzende, nicht irgendein Hinterbänkler, sondern der Vorsitzende dieser Partei sowas äußert und das ja exemplarisch steht für nahezu alle Flügel, die in dieser Partei vertreten sind, ist es mir unbegreiflich, wenn es denn tatsächlich so sein sollte, dass Leute ernsthaft Sympathie für diese Partei äußern. Ich glaube, dass viele von diesen Stellungnahmen, auf die du wahrscheinlich anspielst, eher der Versuch waren, die Verzweiflung der Situation auszudrücken. Das Gleiche gilt für Stellungnahmen in Bezug auf Israel. Sowohl Gauland als auch gerade Beatrix von Storch haben völlig richtige Sachen gesagt in Bezug auf Israel, haben diese staatsoffizielle Israel-Solidarität, wie sie in Deutschland ja proklamiert wird, vorgeführt mit völlig richtigen Worten und Beispielen. Und gleichzeitig wiederum sind das aber genau diese Leute, die so reden, wie Herr Höcke halt redet, die so reden, wie Herr Gauland halt redet. Das heißt, es ist ein Problem der Linken, dass sie es zu dieser Situation hat kommen lassen, ja? Dass sie unfähig war, ein adäquates Verständnis des Zionismus zu artikulieren und dementsprechend zu handeln, und dass sie vor allem unfähig war, eine adäquate, ausgehend von der marxischen Religionskritik formulierte radikale Kritik eben nicht nur am Islamismus, sondern auch am politisch-orthodox-konservativen Mehrheitsislam zu formulieren. Das hat es ermöglicht, dass sich diese Fremdenfeinde und Rassisten, ja, die im Übrigen gar nicht so viel gegen den Islam haben, sondern eher gegen Moslems, die in Europa leben. Also mit dem Islam, da wo Frau Winter das, hat das mal so gesagt, da wo er hingehört, hinter dem Mittelmeer nämlich, haben die überhaupt kein Problem damit, da finden sie ihn sogar ganz gut. Weil die finden diese autoritären Vergesellschaftungsformen, Frauen haben sich zu melden, Schwulsein wird im Iran mit dem Tod bestraft, Antisemitismus, der Hass auf den liberalen Westen und den Kommunismus gleichzeitig, das sind ja Sachen, die finden solche Rechtsradikale ganz großartig. Also da haben sie ja eher große Gemeinsamkeiten. Und ich würde sowieso sagen, also Gruppierungen wie zum Beispiel die Hamas und die Hezbollah, das sind rechtsradikale Organisationen, und deswegen ist mir ein absolutes Schleierhaft, warum eine Antifa das nicht als ihr ureigenstes Metier sieht, dass wenn solche Leute aufmarschieren, das tun sie auch hier in Wien, beim Al-Quds-Marsch zum Beispiel, die Anhänger der Hezbollah und des iranischen Regimes, warum dann nicht die komplette Linke steht und sagt, na, hier dürft ihr jetzt nicht durchlaufen. So. Die Situation führt dazu, dass man tatsächlich den Fremdenfeinden dieses Spiel überlässt. Ja? Und das ist eine fatale Situation. Und das sollte man genau dadurch ändern, dass man eine an Aufklärung, Humanität und der kritischen Theorie orientierte Kritik am Islam und am Islamismus formuliert. Ich kann versuchen, kürzer zu antworten.
Also zu dem empathischen Pro-Israel-Thema, das du aufgebracht hast. Oder? Also mir ist nicht ganz klar, wie Adorno das gemeint hat, dass er sagt, okay, Auschwitz darf nie wieder passieren, okay, aber ist die Konsequenz davon, dass ich jetzt unbedingt einen Staat brauche, der dafür sorgt, dass sich die Leute selbst verteidigen können. Das ist irgendwie, diese wehrhafte Bürgerbewegungsgeschichte klingt irgendwie komisch für mich. Kannst du da noch?
Vielleicht kann ich zurückfragen, was hättest du denn den Juden empfohlen nach 1945? Stattdessen? Wie soll man sich denn gegen so eine zweite Vernichtung, gegen den Antisemitismus zur Wehr setzen? Was wäre denn der Vorschlag? Oder vielleicht anders formuliert, ja. Auch innerhalb der jüdischen Bevölkerung war die Idee des Zionismus, und also da geht es nicht darum, wie der Zionismus dann ausgestaltet ist, ob er religiös oder säkular oder links oder rechts, das ist eine sehr vielfältige Bewegung, aber es gibt diese Grundidee, was die alle eigentlich teilen, egal in welcher Richtung sie sind, nämlich, dass man als Reaktion auf den Antisemitismus einen Staat braucht, wo man sich selber verteidigen kann. Diese Position war vor dem Nationalsozialismus eine absolute Minderheitenposition unter den weltweiten Juden und Jüdinnen. Es gab drei große Richtungen von Juden und Jüdinnen, die diesen Zionismus abgelehnt haben. Es gab die Ultraorthodoxen, die gesagt haben, bevor der Messias kommt, der kommt halt leider nie, dürfen wir keinen Staat gründen. Wir warten, bis der kommt. Ja? Die warten heute noch darauf und die sind heute noch antizionistisch. Ja? Israel ist voll, ich habe gerade in Jerusalem in einem ultraorthodoxen Viertel gelebt, meine ganzen Nachbarn waren Antizionisten, jüdische ultraorthodoxe Antizionisten. Ja? Dann gab es die Linken, die linksradikalen Juden und Jüdinnen. Ja, aus der Tradition kommen dann viele der Leute der kritischen Theorie, die haben vor dem Nationalsozialismus gesagt, wir brauchen keinen eigenen Staat, wir sind gegen Staaten, wir sind gegen die Nation, wir schaffen das alles ab, wir machen Weltrevolution, wir machen Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus, was auch immer, das löst das Problem des Antisemitismus. Und dann gab es die bürgerlich-liberalen, die gesagt haben, Antisemitismus ist so ein Überbleibsel aus der feudalen, reaktionären Gesellschaft, wir assimilieren uns immer mehr, die bürgerliche Gesellschaft wird immer gleicher und offener. Die vertrauen sozusagen auf die Versprechen der Französischen Revolution. Die sagen, freiheitlich gleicher Brüderlichkeit wird perspektivisch auch für uns alle gelten. Dann ist auch vorbei mit dem Antisemitismus. Alles das wird durch den Nationalsozialismus komplett dementiert. Auf die denkbar brutalste, massenmörderische Art und Weise zeigt der Nationalsozialismus, dass die Zionisten recht hatten. Ja? Das heißt, der Nationalsozialismus ist nicht nur das Menschheitsverbrechen, das er halt ist, sondern es ist auch das Dementi sowohl des bürgerlichen Gleichheitsversprechens, Französische Revolution, die Idee von 1789, als auch der Ideen von 1917 insofern, als auch das eben den Antisemitismus weder aus der Welt schaffen konnte, noch diesen Massenmord verhindern konnte. Und als Reaktion darauf formulieren die Mehrheit der Juden nach 1945, okay, leider habe ich es vorher nicht kapiert, aber die Zionisten hatten recht und das Verhältnis hat sich heute komplett umgedreht. Es gibt natürlich nach wie vor Ultraorthodoxe, es gibt nach wie vor Leute, die auf bürgerliche Emanzipation setzen, es gibt nach wie vor linksradikale Juden und Jüdinnen, die sagen, ich brauche keinen israelischen Staat, den will ich nicht, ich mache Weltrevolution, dann verschwindet der Antisemitismus. Die überwiegende Mehrheit von Juden und Jüdinnen sagt aus mir sehr nachvollziehbaren Gründen, die Konsequenz für uns aus, also es wird selten so formuliert, aber ich sage das jetzt in dem Kontext, über den ich hier geredet habe, für uns ist die Konsequenz aus diesem adornischen kategorischen Imperativ quasi ein zionistischer kategorischer Imperativ, nämlich solange die Menschheit nicht in der Lage ist, weder den marxischen kategorischen Imperativ nicht zu erfüllen, also Ausbeutung und Herrschaft abzuschaffen und damit die Grundlage auch von so etwas wie Antisemitismus, brauchen wir einen eigenständigen Staat mit einer sehr gut ausgerüsteten und schlagkräftigen Armee, die in der Lage ist, uns vor dem Antisemitismus, der halt nach 45 nicht verschwindet, zu schützen. Das ist die Idee.
Ich meine, aber das trifft jetzt nur, ich bin auch nicht in der Position, darüber wirklich zu urteilen, ehrlich gesagt, aber was verhindert dann eine andere Gruppe, die jetzt kommt? Sagen wir Islam, oder? Warum nicht? Also jetzt kommen Leute her und sind gegen Moslems. Da gibt es natürlich jetzt Staaten, die schon hier sind zur Selbstverteidigung und so weiter, aber irgendeine andere Gruppe, sagen wir Banker oder Geeks oder sonst irgendwas, müssen die alle erst einen Staat gründen? Ich meine, die Argumentation ist irgendwie komisch.
Du meinst, Banker werden heute so verfolgt wie
Nein,
damals
die Juden? Nicht jetzt, aber sie könnten ja, um das zu verhindern, und sich auf den kategorischen Imperativ von dem beziehen und sagen, hey, wir müssen jetzt den Staat gründen. Ich meine, das ist ja nicht, das kann man jetzt rückbeziehen, vielleicht so machen. Ich finde es irgendwie kein Argument, das kann man rückwirkend jetzt vielleicht so sagen, dass so kann ich rechtfertigen, dass Israel gegründet wurde. Ja? Aber das ist jetzt heutzutage, das blockierte dann Kritik am israelischen Staat auch, oder? Ich meine, heute die ganze Siedlerbewegung, die da passiert zum Beispiel, ja? Das ist ja auch nichts, was wünschenswert ist dort. Es wurde ein Staat gegründet und anderen Leuten wurde was weggenommen. Ja? Also auch dieser Punkt, ja, ich finde, den muss man berücksichtigen dabei. Und das, ich meine, müsste man sich genau überlegen. Und mich wundert einfach, warum du das so empathisch sagst, okay, alle Linken müssen pro Israel sein. Das verstehe ich nicht.
Weil nicht 6 Millionen Banker umgebracht wurden. Sondern es war ein Vernichtungsantisemitismus. Es geht nicht um irgendeine Gruppe. Ja? Und auch andere Formen, selbst andere Formen des Rassismus, sind nicht vergleichbar mit diesem Antisemitismus. Das kann man in Bezug auf Nationalsozialismus ganz gut formulieren. Der war bekanntlich nicht nur antisemitisch, er war auch vernichtungsrassistisch. Und das hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Aber trotzdem muss man selbst da noch den Unterschied sehen. Die waren rassistisch gegenüber den slawischen Untermenschen. Ja? Millionen von denen wurden unter anderem im Rahmen des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion ermordet. Aber kein Mensch hat von einer Endlösung der Slawenfrage geredet. Das war eine Spezifik in Bezug auf Juden und Jüdinnen. Es gibt eine spezifische Dynamik, die aus der Ideologie, aus dieser Weltanschauung, auf dieser wahnsinnigen Weltanschauung des Antisemitismus selber heraus, genau auf diesen industrialisierten und letztendlich auch handwerklich betriebenen systematischen Massenmord zielt. Ich versuche da kurz was zu sagen und wir können ja dann gerne noch weiter darüber diskutieren. Daraus resultiert das. Jetzt sagst du, ja, damit wird ja Kritik an Israel irgendwie tabuisiert. Erstens habe ich das nicht gemacht und kenne das aber natürlich. Sobald ich so rede, sagen Leute, man darf ja Israel gar nicht mehr kritisieren. Und dann machen es aber komischerweise alle. Ja? Also das ist ein Phänomen in der heutigen Gesellschaft, dass alle immer sagen, man darf ja gar nichts mehr gegen Israel sagen, aber in Wirklichkeit kritisieren die Liberalen, die Linken und die konservativen Zeitungen Israel, die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände, die Moslems, die Christen, alle kritisieren Israel, aber dann heißt es, man darf ja gar nichts mehr gegen Israel sagen. Der zweite Punkt ist, was heißt denn was gegen Israel sagen? Also das ist so, gibt es jetzt ein Menschenrecht auf Israel-Kritik und was ist das eigentlich? Es sollte einem ja vielleicht das Wort schon merkwürdig vorkommen. Alle finden es völlig normal, und es ist auch völlig normal, Politik zu kritisieren, die irgendein Politiker in Madrid, in Stockholm oder in Tokio betreibt. Aber es gibt die Wörter Schwedenkritik, Spanienkritik und Japankritik nicht. Das Wort Israelkritik gibt es aber. Und da könnte man ja doch glauben, naja, die Leute wollen vielleicht gar nicht irgendwelche politischen Entscheidungen einer bestimmten Regierungspartei in Israel kritisieren, sondern die meinen genau das, nämlich Israel wollen sie kritisieren. Israel als solches, seine Existenz. Und deswegen ist man da so hellhörig und denkt so, naja, die Frage von Siedlern, und allem, was man da sonst noch erwähnen könnte und sagen könnte. Israel ist eine ausgesprochen pluralistische, rechtsstaatliche, liberale, westlich orientierte Gesellschaft, die von morgens bis abends streitet. Es gibt keinen Flecken der Erde, wo auch die Siedlungspolitik, die sehr kompliziert ist, die sehr komplex ist, wo man historisch über unterschiedliche Phasen reden müsste und so weiter und so fort, wo das so kontrovers diskutiert wird. Ja? Ungefähr die Hälfte der israelischen Bevölkerung sind scharfe Kritiker und Kritikerinnen der aktuellen Form dieser Siedlungspolitik. Okay. Ich finde, diese Diskussion, diese Kritik ist in Israel sehr gut aufgehoben, denn letzten Endes leben da die Menschen, die, wenn dann politische Konsequenzen draus ziehen, also weil die Frage ist ja letzten Endes, Rückzug aus dem Westjordanland, ja oder nein? Um die Frage geht es eigentlich, ja, wenn man dann anfängt, über Siedlungen zu diskutieren. Wenn wir in einem Veranstaltungsraum in Wien anfangen, darüber zu diskutieren, kommt mir das immer so ein bisschen komisch vor, weil keiner von uns muss die Konsequenzen davon tragen, sondern es sind die Israelis. Ja, die müssen die Entscheidung darüber treffen, ob das eine sinnvolle Art und Weise ist, mit Palästinensern zusammenzuleben oder ob es eher hinderlich ist. Ob das sinnvoll ist, das Gleiche zu machen wie im Gazastreifen, nämlich sich zurückzuziehen und dann mit Zehntausenden Raketen geschossen zu werden. Oder ob man es vielleicht nicht machen sollte, weil man Angst hat, dass das Resultat eines Rückzugs aus der Westbank genau das Gleiche wäre mit viel katastrophaleren Folgen. Ich will damit nur sagen, es ist nicht so einfach, wie das hier oft erscheint, wo man sagt, ja, Siedler, alle sind gegen Siedlungen. Die meisten haben keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ja? Und das ist der große Vorteil in der israelischen Gesellschaft, da weiß man in der Regel, worum es geht. Auf beiden Seiten im Übrigen. Ja? Soweit vielleicht erstmal. Es gibt eine Reihe von Fragen, vielleicht sammeln wir die, damit wir zeitlich das noch hinkriegen. Dann machen wir doch noch eine Runde. Ich versuche kurz was zu sagen und dann ist gut.
Okay.
Ist okay. Ja, gut.
Okay, also aufgrund der offensichtlich knappen Zeit verzichte ich mal auf meine Vorrednerinnen und Vorredner noch einzugehen. Was ich noch interessant finde, weil ja diese Debatte über Israel-Solidarität und AfD oder eventuell hier auch FPÖ aufgebracht wurde, was ich interessant finde und was aus meiner Sicht auch medial fast gar nicht betrachtet wird, ist ja, dass es eine vollständige Einigkeit gibt, und zwar jetzt in Deutschland von der Linkspartei bis zur AfD, bis auf also eine Ausnahme von ganz, ganz wenigen dissidenten Stimmen jeweils, und das ist nämlich die Unterstützung des iranischen Regimes. Und die wäre es ja, also wie du schon angedeutet hast, die Kritik daran, gerade wenn man sich in politisch verantwortlichen Positionen befindet, also im Parlament oder der Regierung, sozusagen gerade eine der Möglichkeiten, gegen heute vorhandenen Vernichtungsantisemitismus vorzugehen. Und das, weil immer wieder so über die Spaltung geredet wird und dann äußern sich einige AfD-Politiker Israel-solidarisch. Die Frage ist eben, was bedeutet das in Konsequenz? Und aus meiner Sicht ist das in gewisser Weise eben dann auch der deutsche Konsens, der halt wirklich über alle Parteien geht, nämlich die Unterstützung des iranischen Regimes. Und das Zweite noch ganz kurz zu den Fragen, die du am Ende gestellt hast. Ich glaube, die Antwort darauf ist recht einfach. Also warum demonstrieren die Leute gegen die AfD, nicht gegen Islamisten, ist einfach, dass in der Linken es eine extrem weit verbreitete, sowohl in der radikalen Linken als auch, sagen wir mal, in der Mitte-Linken eine ganz ausgebreitete Islamapologie einfach gibt. Und die Frage, die mich interessieren würde, und die würde ich dementsprechend wieder zurückgeben, sozusagen, woher kommt es theoretisch? Also wo findet man da vielleicht einen Umschlagspunkt? Gerade wo du ja gesagt hast, dass es zum Beispiel in der Situationistischen Internationale oder auch, würde ich sagen, prinzipiell in den 60er und 70er Jahren noch anders gelagert war. Also wo findet man dort einfach theoretische Umschlagpunkte, die das begründen?
Ja. Noch einer oder? Okay. Eine begriffliche Anmerkung nur. Ich wäre zumindest vorsichtig mit dem Begriff Vernichtungsantisemitismus, wenn wir über das iranische Regime reden. In dem günstig zu erwerbenden Sammelband versuche ich, das unter dem Begriff des eliminatorischen Antizionismus zu fassen. Ja, das ist im Ergebnis quasi das Gleiche. Ja. Es versucht aber doch den Unterschied, den es natürlich gibt zwischen dem iranischen Regime und dem Nationalsozialismus, nochmal deutlich zu machen. Ja. Weil ansonsten ist man immer mit der berechtigten Frage konfrontiert, naja, aber im Iran lebt eine jüdische Gemeinde. So, die leben da zwar als völlig diskriminierte und auch verfolgte Leute, aber trotzdem, die leben da. So, ja? Insofern ist das mit dem Vernichtungsantisemitismus eventuell nicht ganz treffsicher. in Bezug auf die Linke und diesem Konsens, ja, der ist wirklich frappierend. Also vielen Dank für diese Darstellung nochmal. Du hast völlig recht, ist von der Linkspartei bis zur AfD, über die SPD, die Grünen, die alle Parteien sagen, die aktuelle Politik gegenüber dem iranischen Regime, die bedeutet, man unterstützt dieses Regime durch Handel und durch politische Libidinerei, finden wir richtig. Es gibt in allen Parteien Einzelpersonen, die das kritisieren, in wirklich allen, ja, aber der Mainstream dieser Parteien sagt, nee, super, genau so machen wir das. Das führt zu Situationen, dass Saving Duck Dilemma ist da mein Lieblingsbeispiel, ja? Also linksaußen der Linkspartei, also die ist Sozialistin von ihrem Selbstverständnis, die wirft sich gerade für die Wirtschaftsinteressen des deutschen Kapitals unglaublich in die Manege, wie sagt man das da, in den Ring, ja? Und verteidigt das deutsche Kapital gegen den bösen Donald Trump, ja? Weil die wollen jetzt mit ihren Sanktionen auch deutsche Firmen dazu bringen und sind da ziemlich erfolgreich glücklicherweise auch mit, dass sie halt auch keine Geschäfte mehr mit dem Iran machen. Dann tritt eine Frau mit einem kommunistischen Hintergrund auf und sagt, das ist ein Skandal, wir müssen das deutsche Kapital schützen. Ja? Komische Konstellation. Die Frage, also da müsste man einen eigenen Vortrag halten über diese theoretischen Bezugspunkte. Vielleicht kann man es simpel so sagen, je mehr kritische Theorie, umso mehr gibt es ein Bewusstsein dafür, dass das so nicht geht. Es gibt auch von Adorno und auch von Horkheimer sehr hellsichtige frühe Äußerungen, sowohl zum Islam und insbesondere auch, was damals sehr viel wichtiger war, zum arabischen Nationalismus. Ja? Der von vielen Linken abgefeiert wurde. Ja, die Linke hat Gamal Abdel Nasser als einen großen Revolution, arabischer Sozialismus. Ja, der war aber ideologisch deutlich näher am Nationalsozialismus als an irgendeinem anderen Sozialismus. Die haben das kritisiert, die haben das scharf angegriffen und kritisiert. Wie gesagt, die Situationisten in noch viel expliziterer Form. Einer der theoretischen Umschlagspunkte ist meiner Meinung nach der Siegeszug von poststrukturalistischen und gewissen postmodernen Theorierichtungen. Ja. Das beginnt in den 70er Jahren und ist mittlerweile ja in den 90er Jahren wird das an den Universitäten nahezu hegemonial. Ich, aufgrund der Kürze der Zeit und um mich noch unbeliebter bei wahrscheinlich bei einigen Anwesenden zu machen, seitdem diese französischen Unsinnstheorien sozusagen für sich in Anspruch nehmen können, dass sie emanzipatorisches kritisches Denken präsentieren, ja, bis hin zu so Leuten wie Alain Badiou, der nicht nur Antizionist ist, sondern schlicht und einfach Antisemit, ja, hat da ein deutlicher Wechsel stattgefunden. Und das wirkt sich unter anderem theoretisch in einem unglaublichen Kulturrelativismus aus, der nicht nur in der politischen Linken, sondern durchaus auch in der Rechten ein Riesenproblem ist. Das vereinigt die Linken und die Rechten quasi. Ich habe schon gesagt, die Rechten, die haben kein wirkliches Problem mit dem Islam, die haben ein Problem mit Moslems, die in Europa leben. Den Islam da unten, wie sie das sagen, finden sie super. Und in der Linken, dieser schreckliche Kulturrelativismus, damit kann man gut enden, ist etwas, was man tatsächlich scharf attackieren muss. Und das kann man anhand der iranischen Revolution von 79 sehr verdeutlichen. Ein Teil der Linken hat sich solidarisiert mit den Frauen, die 79 zu Zehntausenden gegen die Einführung der Zwangsverschleierung demonstriert haben. Haben also das Richtige gemacht. Ja? Frauen wie Adi Schwarzer beispielsweise, die heute in der Linken gehasst wird und als Rassistin diffamiert wird. Die hat genau das gemacht. Die damals schon Richtung Postmoderne gehende kulturrelativistische Linke, die hat von der mythischen Aura von Khomeini geschwärmt. Michel Foucault beispielsweise. Eine absurde Situation, ein wichtiger Vorreiter der schwulen Emanzipationsbewegung in Frankreich, fährt nach Teheran und schwärmt von der islamischen Revolution. Ja? Und das sind die Theorierichtungen, die sich leider weitgehend an den Unis durchgesetzt haben. Und das führt zu diesem Kulturrelativismus. Und dem kann man genau mit den Frauen von 79 begegnen. Die hatten nämlich eine großartige Parole bei ihren Demos. Die hatten Transparente und Sprechchore. Da hieß es, Emanzipation ist nicht westlich und nicht östlich, sondern universell. Und daran sollte man wieder anknüpfen. Ne? Danke.